Dialog Alexander Kähler mit Karl Theodor zu Guttenberg.
Dem noch ziemlich frisch gebackenen Generalsekretär der CSU, herzlich willkommen bei Phoenix.
Danke, danke.
Ich will jetzt mal nicht auf meine Notizen gucken. Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann Jakob Philipp Franz Buhl, Freiherr von und zu Guttenberg.
Ich hätte auf eine Notiz gucken müssen, um es fehlerfrei zu sagen. Ihnen ist es gelungen.
Der Schriftgenerator von Phoenix, der den Namen einblendet, der würde bei dieser Konstruktion zu glühen beginnen. Haben sich Ihre Eltern bei der Namensgebung des Sohnes nicht einigen können?
Nein, es herrschte offenbar kein Zwist. Ich war zwar wohl körperlich dabei, aber habe das auch noch nicht so ganz wahrgenommen. Also es ist eine alte Tradition in der Familie. Es wird der großväterliche Name mit aufgenommen. Das Maria spielte in jeder Generation einfach als eine Tradition auch eine Rolle. Und. Viele Dinge sind da eingeflossen. Aber wie gesagt, ich selber habe schon Probleme, mir diese Namen zu merken. Und ich bin tief beeindruckt, dass Sie es aufsagen konnten.
Gut. Die Guttenbergs sind alter fränkischer Adel. Erste urkundliche Erwähnung 1184. Ein freiheitsliebendes und, weil im Mittelalter Konfliktlösungen anderen Prinzipien folgten, auch gelegentlich rauflustiges Rittergeschlecht. In der Hochzeit des Barocks im 17. Jahrhundert stellten sich ja auch Fürstbischöfe von Würzburg. Stolz auf die Herkunft, das ist für die Guttenbergs eine Selbstverständlichkeit.
Die Rauflust ist etwas, das hat sich auch bis in die heutige Zeit durchaus durchgesetzt. Und weniger Stolz als Verpflichtung, sich immer wieder auch für das Gemeinwesen einzubringen und vielleicht nicht zwingend raubritterlichen Tugenden zu folgen, aber insgesamt einen Beitrag zu leisten, auch für die Gesellschaft.
Es lohnt sich, in Ihrer Familiengeschichte weiterzulesen. Ihr Urgroßonkel Karl Ludwig, der gehörte zum Kreis der Verschwörer des 20. Juli, ein Freund von Graf Schenk von Stauffenberg. Auf Ihrem Familienschloss Guttenberg bei Kulmbach hat, glaube ich, auch mal ein Treffen dieser Verschwörer stattgefunden.
Mehrere sogar.
Sie sind auch mit den Stauffenbergs verwandt. Ihr Urgroßonkel hat, wie viele andere, seinen Mut und seine Aufrichtigkeit mit dem Leben bezahlt. Wie hat er Sie geprägt?
Der Mut hat sicher geprägt, auch die Diskussionen, die in der Familie immer wieder stattgefunden haben. Und es wurde viel debattiert, auch in meiner Kinderzeit, über diese Zeit. Und damit gab es auch eine tiefe Auseinandersetzung mit all den Dingen, die extremes Denken auslösen können, die gewalttätige Ansätze auslösen können und. Und was auch die Perversion von gewissen Grundlagen der Gesellschaft, die Pervertierung anbelangt. Also das hat geprägt. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch als Familie nie ganz gefeit davor, in die Legendenbildung abzurutschen. Also von daher waren das auch lehrreiche Gespräche.
Zu berichten ist auch über Ihren Großvater. Vor- und Nachname ist gleich, Karl Theodor zu Guttenberg. Er hat, glaube ich, keinen Bindestrich zwischen Karl und Theodor gehabt. CSU-Politiker, er hat Ende 1966 gemeinsam mit Herbert Wehner die erste große Koalition in Bonn mit eingefädelt. Er war Staatssekretär im Bundeskanzleramt zu Zeiten der großen Koalition. Hier ein Foto mit dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Er war Deutschland und auch vor allen Dingen Außenpolitiker wie Sie auch. Geschichte wiederholt sich nicht, sagt man, aber bei Personen vielleicht manchmal doch.
Nein, Geschichte wiederholt sich nicht, Charaktere wiederholen sich auch nicht, aber es können gewisse Köpfe prägen. Und nun habe ich ihn nur als ganz kleiner Bub noch erleben dürfen, habe allerdings durch die Familie viel über sein Wesen, seine Art, seine Herangehensweise an Politik erfahren dürfen. Und eine Sache, die mich doch sehr zu prägen wusste, ist der Ansatz, sich ein Höchstmaß an geistiger Unabhängigkeit zu bewahren und unverbrüchlich zu seiner Meinung zu stehen, wenn man sie sich auf der Grundlage von guten Argumenten gebildet hat. Das hat ihm immer nicht nur immer Freunde gebracht, aber es hat ihm, glaube ich, eine hohe Anerkennung zuteil werden lassen. Und von daher ist er in dieser Hinsicht auch ein Vorbild, wobei ich sonst ein relativ vorbildfreier Mensch bin.
Er war ja einer der wenigen in der CSU, die es gewagt haben, Franz Josef Strauß zu widersprechen, sagt man zumindest.
Also die beiden haben jetzt nicht das innigste Verhältnis gepflegt. Zumindest wurde mir das von unterschiedlichen Köpfen und Charakteren gesagt, die beide kannten. Und sie waren sich aber gleichzeitig mit einem ganz, ganz großen Respekt verbunden und haben sich intellektuell sehr geschätzt und haben den jeweils anderen Kopf sehr geschätzt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ohne einander möglicherweise auch einen Verlust empfunden hätten.
Ein Freigeist und auch ein Redetalent wie Ihr Großvater sind ja auch Sie. Ihre Meinung steht ja auch schon mal quer zur Fahrbahn des CSU-Mainstreams. Da setzt auch die innerparteiliche Kritik an Ihnen an. Da sagt man, der kann sich das ja leisten. Der ist ja nicht nur geistig, sondern auch wirtschaftlich und materiell unabhängig von der Partei. Der kann großes oder der kann volles Risiko gehen. Im gesellschaftlichen Nirvana wird der Freiherr zu Guttenberg nie landen.
Also ich kann nur so viel sagen, dass ich mir grundsätzlich das von jedem Politikschaffenden wünsche, dass man sich eine gewisse geistige Unabhängigkeit bewahrt und dass man sich ein Meinungsbild auch gelegentlich leistet, wenn man eine andere Ansicht für grundlegend falsch erachtet. Und das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun, ob man sich das jetzt nun materiell leisten kann, ja oder nein, sondern so viel Mut muss jeder aufbringen, der in der Politik tätig ist. Und es zeigen viele Beispiele, die vielleicht jetzt nicht mit einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit in diese Berufung gegangen ist, dass das durchaus möglich ist. Und deswegen ist das für mich weniger ein Vorwurf als vielleicht auch ein Klischee, das hier verfolgt wird. Und dem hat man durch Leistung zu begegnen.
Der Geruch vom Schweiß eines Parteisoldaten geht von Ihnen aber nicht aus.
Nun, ich habe in den letzten 9 Jahren, und ich bin vergleichsweise kurz erst in der Partei, obwohl ich mich sehr lange damit auseinanderzusetzen musste und mich auch mit dieser Partei beschäftigt habe, eines sehr wohl gelernt, dass man sich ein Höchstmaß an Bodenhaftung bewahren muss, dass man Graswurzelarbeit, Kernerarbeit in seinem sehr ländlich gestrickten Wahlkreis, den ich zu Hause im Oberfränkischen betreuen darf, zu tun hat, um überhaupt die Anerkennung zu finden, die für mich im Wechselspiel zwischen Politik und den Menschen notwendig ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und das ist für mich das wesensbildende Merkmal für politische Arbeit. Nicht die Funktion, sondern das Miteinander mit den Menschen.
Jetzt sind Sie Generalsekretär der CSU, anders von Herkunft, anders im Stil. Vielleicht noch zu erwähnen, Ihr Vater ist der Star-Dirigent Enoch zu Guttenberg. Verheiratet sind Sie mit Stefanie, eine geborene Bismarck. Hier ein Bild auch von Ihnen beiden. Die Ururenkelin des ersten deutschen Reichskanzlers. Wenn man sich all das vor Augen hält, dann sind Sie und Ihre Berufung in Ihr Amt ein glatter Bruch der bisherigen CSU-Personalpolitik. Welches Kalkül steckt da dahinter?
Das müssen Sie natürlich jenen fragen, der mir dieses Amt angetragen hat. Aber ich glaube, wir beide waren der Überzeugung, als wir darüber gesprochen haben, ob Guttenberg und Generalsekretär, ob das eine Lösung sein könnte, dass ein paar Dinge auch im Wechselspiel zwischen Bevölkerung, die man erreichen will, aber auch Parteibasis und diesem doch sehr hervorgehobenen, vergleichsweise hohen Amt im Vordergrund stehen müssten. Da ist zum einen der Aspekt, dass man das Amt des Generalsekretärs nicht nur damit in Verbindung bringen sollte, wie hart und wie gemein und wie blutrünstig man auf den politischen Gegner eindrischt, sondern dass man auch eine Funktion hat, in die Gesellschaft hinein mit Argumenten auch erklärend zu wirken, natürlich gelegentlich deutlich zu sein, auch mal den Ellenbogen auszupacken, das gehört dazu, aber auch die komplexeren Sachverhalte in der Politik mehr und mehr wieder zu erklären. Auch herunterzubrechen, mal auf kurze Sätze, auf verständliche Sätze, aber das spielt eine weitaus größere Rolle, auch in der Erwartungshaltung heute der Politik, der Bevölkerung gegenüber der Politik, als möglicherweise noch vor ein paar Jahren. Jede Zeit hat ihre Notwendigkeiten, auch was die Charaktere anbelangt.
Der Generalsekretär oder die Generalsekretäre einer Partei, die gelten ja als Wartenbeißer. Obwohl Sie als Oberfranke gern deftig essen, haben Sie sich in dem Fall ja als Kostverächter geoutet. Sie haben gesagt, mir schmecken keine Warten. Sind Sie dann doch eher ein Feingeist im Amt?
Also die oberfränkische Pfefferhaxe ist mir auf jeden Fall lieber als eine haarige politische Wade. Aber von daher ist diese Begrifflichkeit schon eine, die gelegentlich auch hinkt. Ich glaube zwar relativ sportlich zu sein, aber um eine Wade heranzukommen, muss man sich auch enorm körperlich verbiegen. Liegt mir auch nicht so ganz. Aber das Bild ist nun mal so geprägt worden. Feingeist im Amt. Auch das weckt Erwartungen, die man im Zweifel da nicht erfüllen kann. Aber was mir schon wichtig ist, ist die Themenkomplexe, und das sind ja unglaublich viele, die man als Generalsekretär zu erfüllen hat, die zumindest so weit zu durchdringen, dass man nicht nur oben den Rahmen abschöpft, sondern dass man auch nach draußen das Gefühl vermitteln kann, der versteht was von dem, was er gerade von sich gibt. Und das ist nicht inflationär in unserem gesamten Geschäfts- und politischen Umfeld vorhanden. Das ist vielleicht auch ein Anspruch, den ich selbst nicht immer werde erfüllen können, aber er ist zumindest gesetzt.
Glauben Sie denn, dass Argumente im politischen Kampf siegen können? Ich meine, Sie können ja mal Paul Kirchhoff fragen, seine Auseinandersetzung mit Gerhard Schröder im letzten Bundestagswahlkampf.
Argumente können dann siegen, wenn sie nicht mit Eitelkeit gekoppelt sind. Das beantwortet vielleicht auch schon eine Frage. Argumente können dann siegen, wenn sie plausibel auch dargelegt werden, wenn sie verständlich sind. Und Argumente können, das zeigt die jüngste Vergangenheit, auch mal härtere politische Auseinandersetzungen auch zu einer Lösung führen. Schauen Sie sich die Erbschaftssteuerdebatte, die wir hatten, an. Da haben am Ende Argumente gezählt und nicht allein das parteipolitische Geblöke.
Manche Kollegen, manche Parteifreunde haben Ihnen prophezeit, das Amt würde Sie deformieren. Sind Sie sicher, dass Sie da keinen Tribut zahlen müssen?
Also Sie sehen mich in diesen Tagen weder gramgebeugt, noch in unglaublichen Hochmut abschwirren, noch mich politischer Begrifflichkeiten bedienend, auch in diesem Gespräch, das möglicherweise einem deformierten Klischee entsprechen mag. Also bislang habe ich nicht das Gefühl und ich werde auch hart daran arbeiten, dass dem nicht so wird.
Sie gelten, so hat es mal einer geschrieben, als unangepasster Solitär. Dem werden Sie vielleicht nicht widersprechen wollen. Ihr Parteivorsitzender, also gut, ein Zitat eines Journalisten, das ich hier bringe. Ihr Parteivorsitzender war ja auch lange auf politischer Solotournee. Zwei Individualisten an der Parteispitze, an der Spitze einer Partei, die in einer schweren Krise steckt, wo ja Gemeinsinn, Gemeinschaft oberste Priorität hat. Wie geht das zusammen? Oder ist es umgekehrt so, dass wir anderen einen Knick in der Optik haben bei der Betrachtung von Freiherrn zu Guttenberg und Ostseehofer?
Also nachdem Sie schon wir sagen, scheinen Sie das tatsächlich auch zu glauben, was da aufgeschrieben wurde. Ich kann nur so viel sagen, wenn man nicht ein Höchstmaß an Teamgeist, an Gemeinschaftsgeist mitbringt, würde man es nicht ansatzweise über eine Legislaturperiode hinaus schaffen. Und das ist insbesondere in Bayern nicht zu gewährleisten, wo verlangt wird, dass man zum einen tief in einer Partei verankert ist, wo verlangt wird, dass man mit der Bevölkerung wirklich das politische Miteinander sucht und nicht abgehoben irgendwo in irgendwelchen Sphären schwirrt. Das sind alles Punkte, die mein politisches Leben sehr geprägt haben. Das hat natürlich gelegentlich auch zugelassen, dass man sich vielleicht etwas öfters als der ein oder andere auch mal etwas offener zu einer gewissen Thematik geäußert hat, vielleicht auch mal sich quer gegen ein breites Meinungsbild gestellt hat, aber das immer wieder in Rückkoppelung auch mit der Bevölkerung oder mit einer Partei gesucht hat. Und oberfränkischer Bezirksvorsitzender wird man auch nicht als solitär, sondern indem man weiß, auch sagen wir mal, mit einer Mannschaft entsprechend umzugehen und sich insgesamt als ein Team aufzustellen. Also das Bild ist nett, aber es passt nicht.
Aber wo Sie auch einen eigenwilligen Weg gegangen sind. Sie haben sich, es gab einen Kandidaten, den die Partei hier reichen ausgesucht haben und Sie haben dann Ihren Hut in den Ring geworfen, sprichwörtlich in einer Nacht- und Nebelaktion. Sie haben den Amtsvorgänger um Mitternacht angerufen, ich kandidiere. Sie haben eine fulminante Rede gehalten und sind gewählt worden. Das ist eigentlich auch nicht alltäglich in einer Partei.
Ja, man würde allerdings mit Sicherheit
auch... Das zeigt ja auch einen gewissen Individualismus.
Man würde aber auch nicht gewählt... Man würde nicht gewählt werden, wenn man nicht gleichzeitig glaubwürdig das Gefühl vermitteln könnte, dass einem diese Verwurzelung auch entscheidend wichtig ist und dass man insbesondere diese Erdverbundenheit auch hin zu einem Bezirk, zu den Menschen dort auch leben und gewährleisten will. Aber sagen wir, ich habe immer einen gewissen Anreiz empfunden, auch festgefahrene Muster gelegentlich mal zu hinterfragen und durch das Hinterfragen auch mal neue Wege zu wagen. Und das ist sicherlich nicht immer ganz risikofrei, aber es ist etwas, was auch mal einen gewissen erfrischenden Moment in der Partei bringen kann.
Ihre Glaubwürdigkeit und auch Ihre Verwurzelung ja, glaube ich, auch niemand so richtig bisher in Zweifel gezogen hat, innerhalb wie außerhalb der Partei.
Das freut mich zu hören, aber das ist etwas, was man natürlich sich jeden Tag aufs Neue erarbeiten muss und da darf man auch nicht träge werden.
Die Kooperation zwischen Parteivorsitzenden und Generalsekretär, das zeigt ja die Geschichte der Parteien in Deutschland, die ist nicht immer konfliktfrei.
Also ich kann nur sagen, dass die Arbeit blendend funktioniert, dass wir uns in vielen, vielen Punkten gar noch nicht mal stündlich austauschen müssen, sondern wissen, wie der jeweils andere, wie man so schön sagt, tickt. Und vor dem Hintergrund auch sehr gut einschätzen können, beispielsweise welche politische Nachricht wann wie zu setzen ist, wo man die Notwendigkeit hat, etwas auch mal zu unterfüttern, wo man sich flankieren kann oder wo man auch mal eine Sache zuspitzen kann. Also bislang läuft es gänzlich ohne Konflikte. Wichtig ist, dass man allerdings in steter Verbindung bleibt und dass man seine Generalsekretärsposition, und das ist mir ganz wichtig, als eine dienende Position sieht und nicht als eine der reinen Selbstverwirklichung.
Bei gemeinsamen Auftritten in der Vergangenheit, so hat Horst Seehofer gesagt, hätten Sie Ihr Grußwort meistens so gehalten, dass der jetzige Parteivorsitzende nicht den Eindruck hatte, er sei der Hauptredner. Laut der Zeitung Fränkischer Tag soll er das im Scherz gesagt haben.
Das hat er mit Sicherheit im Scherz gesagt. Aber uns eint beide eines, wir sind beide leidenschaftliche Bierzeltredner. Und ich kann einfach nicht umhin, in einem Bierzelt mich lediglich auf 3 Minuten zu konzentrieren, sondern gelegentlich dann eben auch mal leicht zu überziehen. Aber es waren, die gemeinsamen Auftritte waren meistens so, dass wir nicht das Gefühl hatten, dass ich ein Bierzelt zu Tode gelangweilt hätte.
Noch jeweils ein Zitat von Seehofer an Ihnen. Horst Seehofer, ich habe nicht geglaubt, dass ich mit 59, 60 nochmal in das Stadium des Lernenden komme. Und Sie sagen, wir müssen jeden Anflug von Hochmut vermeiden. Wie viel Demut braucht die CSU?
Sie muss zunächst mal lernen, dass wir sowohl in der Bevölkerung als auch an der Parteibasis in den letzten Monaten und Jahren den Eindruck von Hochmut in Teilen nicht wirklich erfolgreich bekämpfen konnten. Es wurde uns Arroganz vorgeworfen, eine gewisse Abgehobenheit. Und das ist etwas, was wir uns alle als Vorwurf gefallen lassen müssen, die wir jetzt als Mandatsträger oder an der Spitze einer Partei Verantwortung getragen haben. Und von daher ist zunächst mal eine Sache ganz von ganz großer Wichtigkeit, dass man die Fähigkeit zur Selbstkritik wieder entdeckt, dass man sich gelegentlich auch mal den Spiegel vorhält und sagt, wo sind Dinge einfach nicht so gelaufen, wie sie laufen sollten. Und dass man nie das Gefühl vermittelt, in eine Partei hinein, wie in die Bevölkerung hinein, dass man eben sich auf Wolken befindet, die mit dem Boden der Realität und dem manchmal sehr harten Boden der Realität nichts mehr zu tun haben. Und von daher ist es ganz wichtig, auf diesen immer wieder heruntergezogen zu werden und sich auch selbst auf diesem Boden zu verwurzeln. Und das hat schon auch was mit Demut zu tun. Demut alleine ist natürlich auch kein Rezept, aber ein notwendiges Maß an Demut tut der Politik schon sehr gut.
Ihre Partei hat nicht nur ein Wahldebakel erlebt Ende September bei der Bayerischen Landtagswahl. Danach kam es auch zu einem wirklich erbitterten Machtkampf, der viele Wunden geschlagen hat. Die werden so schnell nicht zugehen.
Ich werde es ein bisschen anders sehen. Es war nach dem für uns alle erschütternden Wahlergebnis, war es so, dass die Personen, die an der Spitze Verantwortung getragen haben in den letzten Jahren, selbst auch die Verantwortung an sich gezogen haben, zu sagen, wie handeln wir? Behalten wir das Amt, ja oder nein? Welche Konsequenzen ziehen wir? Und die Partei hat einen relativ ungewöhnlichen Schritt gemacht. Sie hat auch eine Diskussion zugelassen über einen erstaunlich langen Zeitraum, vergleichsweise langen Zeitraum, der auch eine Rückkoppelung in die Bezirksverbände in die Partei zugelassen hat. Und ich habe das nicht als Erbitterung empfunden, sondern ich habe das als einen Prozess empfunden, an dessen logischen Ende ein Parteivorsitzender und Ministerpräsident jetzt in Personalunion steht, was eine Sache jetzt in besonderer Weise dann auch befördert hat, nämlich dass wir eine Persönlichkeit haben, die die Aufarbeitung dieses Wahlergebnisses zum einen sich zum Anspruch macht, daraus Konsequenzen entwickelt und zum zweiten eine Sache auch mit gewährleistet, nämlich dass wir beispielsweise in Berlin wirklich auf Augenhöhe auch anderen Parteien wieder begegnen und damit den CSU-Anspruch über Bayern hinaus sehr deutlich machen können.
Brechen wir es vielleicht mal auf eine Ebene weiter runter. Die Franken fühlen sich wieder einmal mehr von den Altbayern jetzt an die Wand gedrängt. Das wurde jetzt sozusagen auch überregional bekannt. Günter Beckstein hat ja in Franken ja schon fast einen Märtyrerstatus.
Es gab und gibt ohne Frage Verwundungen und Verletzungen, die aus diesem Prozess heraus entstanden sind. Und das macht überhaupt keinen Sinn, das in irgendeiner Weise hinweg zu diskutieren. Die sind da. Was aber ebenso wenig Sinn macht, ist als Parteispitze zu sagen, Kinders, vertragt euch mal wieder. Und das von oben schlicht hinweg zu befehlen, wächst wieder zusammen, Geschlossenheit ist das ein und alles. Und von dem Prinzip halten wir beide nichts. Sondern wir haben gesagt, wir müssen eben diese Wunden, diese Missverständnisse, auch nicht nur Missverständnisse, manchmal auch reelle Beleidigungen, die es gab. Es war nicht jede Äußerung, sowohl in Altbayern als auch in Franken, immer von tiefer Weisheit geprägt in diesen Tagen. Und dass man die ernst nimmt. Und dass man die jetzt nicht nur einfach sagt, jetzt vertragt euch mal wieder, sondern dass man auch den Parteimitgliedern die Möglichkeit gibt, sich darüber auszusprechen. Und jetzt haben wir einen ganz neuen Weg gewagt, der relativ ungewöhnlich ist. Wir haben sogenannte Regionalkonferenzen gemacht, wo wir nicht einfach nur von der Spitze hinweg unsere parteipolitische Linie vorgestellt haben, sondern endlich etwas vollzogen haben, was für mich so wichtig ist wie kaum etwas anderes, die Mitglieder einfach mal wieder zugehört haben. Wir haben ein Wochenende das war jetzt vor 2 Wochen, haben wir über 23 Stunden nur zugehört. nur zugehört. Und das gab es schon lange nicht mehr. Und auch das führt dazu, dass sich gewisse Dinge kanalisieren und dass man gewisse Verletzungen auch mal wieder abarbeiten kann. Und danach stellt man nicht sofort die Lösung vor, sondern nimmt es mit, um daran zu arbeiten und Konsequenzen zu ziehen.
Ein Unglück kommt bekanntlich selten allein. Zur Krise der CSU kommt jetzt noch eine fulminante Finanz- und Wirtschaftskrise. Diese Woche hat Horst Seehofer im Bayerischen Landtag fast den Offenbarungseid geleistet. Warum gerät denn ausgerechnet in Bayern das öffentliche Bankensystem nahezu außer Kontrolle?
Ich würde es zunächst mal nicht nur auf Bayern beschränken, sondern die Krise der Bayerischen Landesbank ist eine, die auch durchaus infektiöse Momente in anderen Teilen der Bundesrepublik gezeigt hat. Und es ist hier eine Frage, die zu Recht gestellt wurde und der sich auch zu Recht angenommen wird, nämlich welches Geschäftsmodell führt letztlich zum Erfolg? Und das ist hier, was das Geschäftsmodell der Bayerischen Landesbank anbelangt, nicht nur kleine Fragen zu stellen gilt, sondern teilweise Absurditäten sich offenbart haben, steht völlig außer Frage. Und jetzt wird es darum gehen, das auf ein Kerngeschäft wieder zurückzuführen, das ursprünglich eigentlich mal diesen Landesbanken gegolten hat, und dafür einen Rahmen zu schaffen, der ohne Frage bemerkenswert ist, was die finanzielle Ausstattung anbelangt oder die Notwendigkeiten anbelangt, aber das Ganze auch wieder handlungsfähig zu gestalten. Und wenn das gelingt, und ich gehe fest davon aus, dass das gelingen kann und gelingen wird, das kann das auch die ein oder andere Signalwirkung in andere Bundesländer zeitigen. Und das sind weitere Schritte, die man dann entsprechend angehen muss.
Welche Schuld trifft da die Vorgängerregierungen in München?
Ich glaube, dass der Ansatz Horst Seehofers in seiner Regierungserklärung vor dem Bayerischen Landtag, sich zu entschuldigen, und der sehr selten stattfindende, aber in meinen Augen sehr honorige Schritt eines Kurt Faltelhausers, sich auch zu entschuldigen, Antwort genug sind auf Ihre Frage.
Es gibt ja Überlegungen, wie die Krise zu bewältigen ist. Die CSU hat da klare Vorstellungen, Steuersenkungen sofort. Die Schwesterpartei möchte das erst nach der Bundestagswahl umsetzen. Beschluss diese Woche auf dem Parteitag. Bahnt sich da ein gewaltiger Konflikt zwischen beiden Schwesterparteien an?
Es ist zumindest eine interessante Debatte, die wir derzeit haben. Wir sind nicht ganz unerfreut, dass gewisse Lernprozesse irgendwann auch mal greifen. Also wir hatten ja bereits im Frühjahr dieses Jahres diese strukturelle Steuerreform vorgeschlagen. Und jetzt ist das mittlerweile Parteitagsantrag. Nur aus einem Antrag alleine gewinnt man nicht Vertrauen in der Bevölkerung zurück. Dass, wenn ein Antrag dann nur in ein Versprechen mündet, es nach den nächsten Wahlen umzusetzen, wird einem zu Recht eine Bevölkerung entgegenhalten und sagen, Kinders, seid ihr von allen guten Geistern verlassen. Das habt ihr vor 4 Jahren uns entsprechend schon angeboten und habt es wieder nicht umgesetzt. Vor dem Hintergrund handelt bitte. Und das ist auch unser Ruf zur Schwesterpartei, dass wir sagen, jetzt habt ihr den Antrag. Aus dem Antrag heraus müssen konkrete erste Schritte im Jahr 2009 vor den Bundestagswahlen umgesetzt werden. Und das werden wir, wie ich es in dieser Woche ein oder andere Mal gesagt habe, liebevoll hartnäckig weiterverfolgen mit einer Betonung auf dem Wort hartnäckig. Deswegen müssen wir uns bald unterhalten und über die Schnittmengen reden, die wir haben, und erst dann ins Gespräch mit einem kaum noch erkennbaren Koalitionspartner kommen.
Wenn die CDU sich da nicht bewegt?
Die CDU wird sich bei guten Argumenten bewegen. Deswegen sind wir gefordert, dass unsere Argumente stimmen. Da sind wir ja auch schon etwas am Arbeiten. Und ich habe beim Parteitag der Bundeskanzlerin sehr gut zugehört. Und da war bei weitem in den Halbsätzen, das war ja eine Rede, die aufgeschrieben war, in den Halbsätzen schon mehr Bewegung erkennbar, als das noch die Tage vorher der Fall war.
Ein Zitat von Ihnen: Für mich ist Neu-Drossenfeld mindestens genauso wichtig wie Washington.
Das stimmt.
Washington ist Allgemeinbildung, Neu-Drossenfeld für alle die, die im Erdkundeunterricht gefehlt haben oder nicht wie Sie oder ich Oberfranken sind, liegt zwischen Kulmbach und Bayreuth. Also dieser Spagat zwischen Neu-Drossenfeld und Washington, wo Sie sich höchst routiniert auf dem diplomatischen Parkett bewegen, wie kriegen Sie das eigentlich hin? Legen Sie da einfach den Hebel um?
Nein, beides bedingt einander. Ich sage auch gern, wer sich in Washington erfolgreich bewegen will, kann das nur, wenn er beispielsweise Neudrossenfeld oder Grafengeheig oder Pressek und wie die Ortschaften dort alle heißen, oder Huf, ne? Ja. Wenn er die auch verstanden hat, Herr Kehler, nicht? Und das ist ein Teil Grundbedingungen erfolgreichen politischen Handelns. Sie können sich nicht in der Weltpolitik bewegen, wenn Sie nicht die Rückkopplung in Ihre eigene Heimat verstanden haben und auch der eigenen Heimat das Gefühl geben, dass das, was Sie dort machen, auch eine Notwendigkeit für die weiteren Schritte dort haben. Und das ist meine Grundüberzeugung immer gewesen, und von daher ist es für mich eine Herzensangelegenheit, den Schritt nach Washington, Sydney oder wo auch immer das in den letzten Jahren in der Außenpolitik stattgefunden hat, immer über die Brücke der Heimat zu machen.
Die CSU hat, glaube ich, noch nie den Außenminister gestellt. Sie sind einer der profiliertesten Außenpolitiker, nicht nur Ihrer Partei, sondern im gesamten Bundestag. Da wartet ja noch eine Aufgabe auf Sie.
Jetzt haben wir erstmal eine wunderbare Aufgabe als Generalsekretär. Aber ein Generalsekretär, der sich außenpolitisch äußern wird. Auch das mag ungewöhnlich sein. Das gab es wohl in den letzten Jahren in dieser Form noch nicht. Aber ich werde meine Leidenschaft nicht aufgeben. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn man das Amt als eines begreift, das auch aufgerufen ist, zunehmend unerklärbare Umstände, komplizierte Umstände zu erklären, gehört die Außen- und Sicherheitspolitik ganz wesentlich dazu. Und von daher werden Sie im nächsten Jahr einen Generalsekretär erleben, der zur Außenpolitik nicht schweigt.
Es verwundert ja eigentlich nicht mehr, dass Sie auch in der Welt des Films zu Hause sind und das nicht nur, weil Sie ein Cousin des bekannten Filmemachers und Oscar-Preisträgers Florian Henkel von Donnersmarck sind. Als Tom Cruise kürzlich in Deutschland einen Film gedreht hat über den Hitler-Attentäter Graf von Stauffenberg, von dem ja hier schon die Rede war, der Film hat den Titel Walküre, da waren Sie Berater von Tom Cruise, der da die Hauptrolle gespielt hat. Wie muss man sich die Zusammenarbeit mit ihm vorstellen?
Ich habe gehört, dass Tom Cruise die Nähe zu der Attentäterfamilie gesucht hat, um einen möglichst ernsthaften Film darstellen zu können und einer, der dem historischen Vorbild auch genügt. Und ich habe im Vorfeld kennengelernt den Drehbuchautor und war durchaus angetan von den Grundlagen, die dort gesucht wurden. Und es hat sich dann unter anderem über den Vetter, über den Sie gerade gesprochen haben, der Kontakt ergeben. Und mich hat einfach interessiert, wie der wesentliche Schauspieler an diese Fragestellung herangeht. Und dann hat Tom Cruise selber den Kontakt gesucht. Und dann haben wir uns fachlich über die Punkte des Films unterhalten. Und ich muss sagen, da sind einige Dinge offenbar geworden, dass ich gesehen habe, dass sich ein ganzes Filmteam, also nicht nur er alleine, sondern wirklich sehr ernsthaft und sehr in der Tiefe, auch mit der Vorgeschichte des 20. Juli, selbst mit der Weimarer Republik, all diesen Entwicklungen, Erster Weltkrieg, intensiv befasst hat. Das waren gute und ernste Gespräche, die wir da hatten, aber keine, die letztlich nur auf Glamour ausgerichtet waren, sondern auf die Zielsetzung dieses Films. Und das war für mich ganz entscheidend, um zu spüren, ist da so viel Ernst dabei, dass man auch aus der Sicht einer mitbetroffenen Familie sagen kann, das ist ein Projekt, das eine Befürwortung findet. Es gab einige Familienmitglieder, die haben sich kritisch geäußert. Ich habe mich danach für den Film nicht mehr kritisch geäußert. Kritisch gegenüber Tom Cruise habe ich mich allerdings geäußert, was seine in Anführungszeichen quasi religiösen Einstellungen anbelangte. Da halte ich bis heute.
Er hat ja auch genutzt, massiv Deutschland zu kritisieren für die Haltung hierzulande gegenüber der Scientology Kirche, die ja vom Verfassungsschutz beobachtet wird und das nicht ohne Grund.
Und das hat auch meine massive Kritik bei ihm gefunden. Ich finde es viel richtiger, jemandem das auch direkt ins Gesicht sagen zu können, als das nur über die Medien mitzuteilen. Und ich habe ihm sehr deutlich gesagt, für wie absurd und gefährlich ich Scientology halte.
Sie sagen, die junge Generation ist mit dem Bewusstsein wachsender Unberechenbarkeit groß geworden. Ein Journalist schreibt, in der CSU haben die 30- und 40-Jährigen die Macht übernommen. Also, jetzt sind Politiker wie Sie gefordert. Wir stehen vor schwierigen Jahren. Ihre Zuversicht und Ihre Gelassenheit, die dürfen da nicht unterentwickelt sein.
Also zunächst hat die Generation der 30- und 40-Jährigen nicht die Macht übernommen, sondern es gibt einige in unserer Generation, die gewisse Ämter übernehmen durften und damit in einer Mannschaft, die aus allen Generationen, Gottlob, sich zusammensetzt, gemeinsam Politik gestaltet, ist der erste Punkt. Der zweite, ja, ein Grundmaß an Besonnenheit. Weniger Gelassenheit als Besonnenheit wird sicher notwendig sein, um diese sehr, sehr unberechenbaren Tatbestände der heutigen Zeit auch angehen zu können. Zählt die Klimaentwicklung dazu, zählt die demografische Entwicklung dazu, Energieressourcen, Wasserressourcen, solche Fragen, internationaler Terrorismus, alle Dinge, die Sie heute nicht mehr mit bipolaren Systemen zusammenfassen können oder mit sogenannten Lehrbüchern, Finanzkrise, es werden plötzlich Lehrbücher fast neu geschrieben. Jeder Professor behauptet etwas anderes aus diesem Feld, wie man dem begegnen könnte. Das zeigt, dass man mit einem hohen Maß an Tiefgang auch an diese Fragen herangehen muss und das ist vielleicht eine politische Herausforderung, die meine Generation noch lange begleiten wird.
Wozu Sie auch viel Glück brauchen. Soweit Karl Theodor zu Guttenberg im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.